Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen heute Abend: Fast 50 Bombentote in Pakistan. Ziel der Anschläge sind eine Parteiversammlung und das Konsulat der USA. Gewaltakte auch in Irak. Selbstmordanschläge destabilisieren das Land weiter. Katastrophenalarm nach Schiffsunglück. Das Great Barrier Reef in Australien ist in Gefahr. Hartnäckige Rothemden. Thailands Opposition beharrt auf dem Rücktritt des Regierungschefs. Dazu ein Gespräch später in der Sendung. Erfolge von Sportclubs aus der Romandie. Lausanne Sport erreicht den Fußball-Cup-Final. Servette Genf ist fast sicher im Eishockey-Meisterschaftsfinal. Und ein Schriftsteller über sein eben erschienenes Buch.
Als ich sie in den Händen hatte, war ich beruhigt und befriedigt. Jetzt glaube ich eigentlich nicht, dass ich mich sehr blamiert habe.
Wir werden es dann hören, Kurt Marti, gegen Schluss dieses Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und zunächst jetzt Roger Brendlin mit dem Nachrichtenüberblick.
Im unsicheren Nordwesten Pakistans sind heute zwei größere Attentate verübt worden. Mindestens 46 Menschen starben dabei. Beim ersten Anschlag explodierte eine Bombe während einer Parteiversammlung. Mindestens 40 Menschen wurden getötet. Die betroffene Partei ist den Aufständischen feindlich gesinnt. Wenige Stunden später griffen Rebellen das US-Konsulat in der Stadt Peshawar an. Sie zündeten drei Bomben und lieferten sich eine heftige Schießerei mit der Polizei. Dabei wurden zwei Polizisten und vier Aufständische getötet. Die amerikanische Regierung hat sich besorgt gezeigt über amerikakritische Äußerungen des afghanischen Präsidenten Hamid Karzai. Karzai hatte gedroht, die geplante Großoffensive der NATO in der Region Kandahar zu verhindern. Sollte die Offensive nicht von der örtlichen Bevölkerung unterstützt werden, wolle er das Vorhaben blockieren. Zudem sagte Karzai erneut, westliche Staaten stünden hinter den massiven Betrügereien bei den afghanischen Wahlen. Die Ukraine will nicht mehr NATO-Mitglied werden. Der neue Präsident Viktor Janukowitsch hat eine Kommission aufgelöst, die den Beitritt zur NATO vorbereitete. Die Kommission war von Janukowitschs Vorgänger eingesetzt worden. Janukowitsch hatte angekündigt, er wolle den blockfreien Status der Ukraine erhalten. Besonders Russland lehnt einen möglichen NATO-Beitritt der Ukraine ab. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok halten Demonstranten ein beliebtes Touristenviertel weiterhin blockiert. Einen Räumungsbefehl der Regierung ignorierten sie. Eine Gruppe Demonstranten drang zudem vorübergehend in das Gebäude der Wahlkommission ein. Die Anhänger des ehemaligen Regierungschefs Thaksin Shinawatra fordern mit ihren Protesten den Rücktritt der Regierung und entsprechende Neuwahlen. Der Preis für Erdöl steigt weiter. Mit fast $86 pro Fass ist er so hoch wie seit anderthalb Jahren nicht mehr. Gleich beim Handelsstart in New York stieg der Preis für ein Fass um $1. Grund für diesen Preisanstieg ist offenbar, dass die Händler mit einer positiven Entwicklung der Wirtschaft rechnen. Im März wurden in den USA etwa so viele Stellen geschaffen wie seit rund drei Jahren nicht mehr. Auf den Philippinen ist ein schweizerisch-philippinischer Doppelbürger entführt worden. Laut Polizeiangaben wurde der 72-Jährige vor seinem Haus von Bewaffneten verschleppt und auf einem Boot weggebracht. Der Entführte sei ein bekannter Geschäftsmann und lebe seit Jahrzehnten auf den Philippinen. Das eidgenössische Außendepartement hat diese Informationen bestätigt. Man stehe in engem Kontakt mit den philippinischen Behörden, hieß es in Bern. In der Nacht haben heftige Erdstöße den Nordwesten Mexikos erschüttert. Betroffen waren auch einige amerikanische Grenzorte. In der mexikanischen Stadt Mexicali wurden zwei Menschen getötet und gegen 100 verletzt, wie die Behörden des Bundesstaats Baja California mitteilten. Gebäude stürzten ein, Straßen wurden von Erdrutschen verschüttet und in vielen Quartieren fiel auch der Strom aus. Die australischen Behörden versuchen beim Great Barrier Reef eine Ölkatastrophe zu verhindern. Ein chinesisches Frachtschiff ist auf Grund gelaufen und droht auseinanderzubrechen. Aus einem beschädigten Tank sind bereits mehr als 2 Tonnen Öl ins Meer geflossen, rund 950 Tonnen sind jedoch noch an Bord. Das Great Barrier Reef ist Lebensraum für tausende teils einzigartige Fisch- und Korallenarten. Das sensible Ökosystem wird bereits durch den Klimawandel und durch Abwässer bedroht. In der Schweizer Eishockeymeisterschaft fällt in diesen Minuten die Entscheidung, wer in der Playoff-Finalrunde gegen den SC Bern antreten wird. Aus der Sportredaktion Bernhard Scher.
4 Minuten vor Schluss führt Servette in Zug mit 6:2 und beendet die Halbfinalserie wahrscheinlich mit 4:2. Bereits in der 4. Minute führten die Genfer mit 2:0 und nach dem 1. Drittel hieß es 4:0. Matchwinner war Juraj Kolnik mit 4 Toren. Servette würde im Final auf den SC Bern treffen. Zum Fußball: im Schweizer Cup heisst der Final Basel gegen Lausanne. Lausanne gewinnt in Kriens vor 5'000 Zuschauern mit 1:0 dank dem Tor von Federico Almerares in der 17. Minute. Und St. Gallen verliert gegen Lausanne mit 1:2. Den wichtigsten Treffer vor 17'000 Zuschauern erzielte Gaspar 11 Minuten vor Schluss. Nach Lugano im Achtelfinal und den Young Boys im Viertelfinal schaltete Lausanne nun auch St. Gallen verdient aus. Lausanne steht zum 17. Mal, Basel zum 16. Mal im Cup-Final. Der Austragungsort am 9. Mai ist Basel. In der Super League gewinnt der FC Zürich gegen die Grasshoppers mit 3:2. Görling an der Weltmeisterschaft in Cortina feiert das Schweizer Team mit Skip Stefan Canusian den 1. Sieg. Nach 3 Niederlagen gegen Dänemark, die USA und Kanada gewinnt die Schweiz gegen Deutschland mit 4:3. Und noch Tennis: Roger Federer bleibt unangefochten die Weltnummer 1. Trotz der frühen Niederlage gegen Thomas Berdych in Key Biscayne baut Federer den Vorsprung an der Weltspitze aus. Er führt nun neu über 3'000 Punkte vor Novak Djokovic.
Zum Wetter. Morgen scheint in der ganzen Schweiz die Sonne, meist ist der Himmel gar wolkenlos. Am Morgen ist es noch kalt mit stellenweise leichtem Frost, am Nachmittag wird es dann aber 16 bis 20 Grad warm. Am Mittwoch geht es ziemlich sonnig weiter, nur im Westen gibt es am Nachmittag immer mehr Wolken und am Abend örtlich auch Regen. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch zwischen 14 und 18 Grad.
Sie hören nicht an der Zeit von Schweizer Radio Diris. Und so geht es hier weiter. Mit Irak zunächst. Selbstmordattentäter nutzen das Machtvakuum nach den Wahlen und destabilisieren das Land weiter. Dann Australien. Der Frachtschiffunfall gefährdet eines der 7 Weltwunder der Natur. Thailand. Mit jedem weiteren Protesttag der Rothemden steige die Gefahr von Gewalt, sagt unser Korrespondent. Weiter Gaza. Wenn Kinder wieder Bäume und Blumen zeichnen statt Panzer und Raketen, dann ist das nur ein leises Zeichen von Hoffnung. Und Kurt Marti. 252 schriftliche Momentaufnahmen zusammengesetzt zu einem faszinierenden Panorama der Schweiz. Ich höre Zeit von Schweizer Radio Diris. Diese Sendung gibt es auch als Podcast für unterwegs unter echo.diris.ch. Das Osterwochenende im Irak zerstört jede Hoffnung, dass das Land mit den Wahlen vor einem Monat friedlicher und stabiler geworden ist. Selbstmordattentate im Zentrum Bagdads haben gestern über 30 Menschen in den Tod gerissen und über 200 verwundet. Die Anschlagsserie richtete sich gegen die Botschaften Irans, Ägyptens und Deutschlands. Und die Botschaft der Täter ist klar. Sie sind jederzeit und überall weiterhin in der Lage, die irakische Bevölkerung zu terrorisieren und den Politikern in ihrem Machtgerangel zu dienen oder zu schaden, je nach Perspektive. Der Bericht von Irene Meyer.
Nach den Wahlen ist vor den Wahlen im Irak. Die Szenen von gestern im Zentrum Bagdads gleichen Terrorbildern vor dem 7. März bis ins Detail. Viele haben es befürchtet. Kommt es nach den Wahlen zu einem politischen Vakuum, eskaliert die Gewalt. Und so ist es nun. Der erste unbewiesene Verdacht fällt auf Al-Qaida bzw. sunnitische Extremisten. Die Attentäter zielten auf Botschaften westlicher und arabischer Staaten und auf die Vertretung Irans. Sie zeigen damit, dass sie nach wie vor fähig sind, jederzeit und überall im Irak Terror auszuüben und dass sie den Moment nutzen, um die irakischen Politiker noch weiter auseinanderzutreiben. Es herrscht ein Vakuum, in dem das Wählervotum zu einem Machtgerangel mutiert und in dem Kräfte von innen und außen heftig mitmischen. Zum Beispiel der Nachbar Iran, dessen Botschaft gestern am schwersten getroffen wurde. Nicht Teherans Statthalter, nicht die religiösen Schiiten haben die Wahlen gewonnen, sondern der säkulare Schiit Iyad Alawi, der sich mit den Sunniten verbündet hat, der als Mann der USA gilt und als Freund Saudi-Arabiens. Aber Alawis Sieg mit genau 2 Sitzen Vorsprung auf den bisherigen Premier Maliki ist so knapp, dass er einem Patt gleichkommt. In jedem Fall braucht er eine Koalition, um zu regieren. Wahlsieger Alawi klagt nun, nicht er, sondern das Regime in Teheran bilde die neue irakische Regierung. Alle außer ihm seien in die iranische Hauptstadt eingeladen worden und verhandelten dort.
Our brothers in Iran should have invited also the winning Iraqi state.
Der Königsmacher einer Regierung nach dem Geschmack Teherans sitzt im Iran. Es ist der radikale schiitische Prediger Muqtada al-Sadr, dessen Wahlbündnis 70 Sitze errungen hat. Er scheint nun mit dem zweitplatzierten al-Maliki unter der Supervision Teherans um eine Regierungsbeteiligung zu feilschen, obwohl er eigentlich mit Maliki verfeindet ist, seit dieser al-Sadrs brutale Miliz niedergerungen hat. In einer etwas seltsamen Abstimmung hat Muqtada al-Sadr seine Anhänger nun befragt, wen sie als Premier wollen. Gut vorstellbar, dass der Taktiker das Resultat, wie immer es auch ausfällt, als Druckmittel einsetzt, um Schlüsselpositionen in einer Regierung unter Maliki zu erhalten, als Statthalter Teherans. Die meisten arabischen Staaten und die USA wollen Iyad Alawi als Regierungschef in Bagdad. Die USA hätten genug von den religiösen Fundamentalisten, egal ob Schiiten oder sunnitische Wahhabiten, sagt der Politologe Ali Neshmi von der Universität Bagdad.
American, they are suffering from both sides, from Wahhabi, Saudi agenda, and from the Shia, they avoid Iran, they want secular.
Ein Machtkampf, der an vielen Fronten ausgetragen wird und der dem Land weiter schadet. Denn nur eine Einheitsregierung, in der alle Gruppen eingebunden sind, kann die Gewalt eindämmen.
Dem größten Korallenriff der Welt droht Gefahr. Vor der Ostküste Australiens ist ein Kohlefrachter auf Grund gelaufen. Aus dem beschädigten Tank läuft Öl ins Meer und könnte das Great Barrier Reef verschmutzen. Bernd Muschborowska von der ARD hat weitere Informationen.
Ein Schlepper hält den chinesischen Kohlefrachter Shenneng One in Position. Bergungsteams versuchen zu verhindern, dass das 230 Meter lange vollbeladene Schiff auseinanderbricht. Anna Blythe, die Premierministerin von Queensland, sagte im australischen Rundfunk, es werde alles getan, um einen größeren Schaden für das Great Barrier Reef zu verhindern. Nach Einschätzung der Sicherheitsexperten könnte die Bergung einige Wochen dauern. Es kann sein, dass dies eine der schwierigsten Bergungen in der maritimen Geschichte Queenslands, vielleicht sogar Australiens wird. Der Frachter hat mehr als 65.000 Tonnen Kohle und fast 1.000 Tonnen Treibstoff an Bord. Ein Teil des Schweröls ist bereits ausgelaufen. Fernsehberichten zufolge ist schon eine 3 Kilometer lange Öllache zu sehen. Der Meeresbiologe Greg Webb von der Technologieuniversität von Queensland sagte, ein Auslaufen des Öls könnte für das Korallenriff verheerend sein. So viel Öl auf einmal hätte ungeahnte Konsequenzen. Früher dachte man, dass ein Korallenriff mit allem fertig wird, aber seit einigen Jahrzehnten wissen wir, wie empfindlich diese Ökosysteme sind. Das Great Barrier Reef ist mit einer Länge von über 2300 Kilometern das größte zusammenhängende Korallenriff der Welt. Es bedeckt eine Fläche von fast 350.000 Quadratkilometern und kann sogar aus dem All mit bloßem Auge erkannt werden. Es gilt als eines von 7 Weltwundern der Natur und gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe. Das Unglück ereignete sich in einem Sperrgebiet, etwa 15 Kilometer von der vorgesehenen Schiffsroute entfernt. Premierministerin Anna Blythe kündigte juristische Schritte und Schadensersatzansprüche gegen die Schiffseigner an. Das ist eines der kostbarsten und empfindlichsten Ökosysteme der Welt. Es gibt vorgeschriebene Schiffsrouten und dort hätte die Shenneng One fahren sollen. Wir müssen jetzt genau untersuchen, wie es dazu kommen konnte, dass das Schiff im Sperrgebiet unterwegs war. Jedes Jahr fahren mehr als 6.000 Schiffe durch die vorgeschriebene Route, ohne jeden Zwischenfall. Hier sind harte Strafen nötig, Strafen in Millionenhöhe.
In Thailand geben sich die Gegner der Regierung hartnäckig. Über das Wochenende haben sie die seit bald einem Monat andauernden Protestaktionen ausgeweitet. Etwa 50.000 Menschen besetzten das Zentrum der Hauptstadt Bangkok mit seinen zahlreichen Einkaufszentren und Hotels. Und für heute haben sie angekündigt, in das Gebäude der Wahlkommission einzudringen. thailändischen Oppositionellen, man spricht auch von den Rothemden, sind Anhänger des gestürzten Ministerpräsidenten Thaksin Shinawatra. Sie verlangen, dass der aktuelle Ministerpräsident Abhisit Vejjajiva bis heute in einer Woche zurücktritt. Über die Situation in Thailand habe ich mit unserem Ostasien-Korrespondenten geredet. Urs Morf hat mir zuerst die aktuelle Lage im Zentrum Bangkoks geschildert.
Also zum einen hat es heute am Nachmittag einen Moment gegeben, wo ich wirklich glaubte, jetzt könnte das Gleichgewicht kippen, jetzt könnte es zu einem Gewaltausbruch kommen. Das war, als die Rothemden vorübergehend das Parterre der Wahlkommission gestürmt haben. Aber das haben sie nachher wieder verlassen und haben sich sogar ganz zurückgezogen und sie sind jetzt da wieder weg. Was sie aber weiterhin blockiert halten, ist dieses Viertel, an dem sich ganz viele von diesen Luxushotels und luxuriösen Einkaufstempeln befinden. Und das ist natürlich sehr schlecht, weil das blockiert den Verkehr. Es ist ein Riesenverkehrschaos in Bangkok heute. Und es ist schlecht für das Geschäft und es ist ganz schlecht für das Ansehen von Thailands Tourismusindustrie natürlich.
Die Opposition, diese Rothemden, die verlangen den Rücktritt von Premierminister Abhisit bis heute in einer Woche. Was werfen Sie ihm vor?
Ja, die Rothemden, die behaupten, seine Regierung sei illegal. Und das stimmt zumindest formaljuristisch natürlich nicht. Abhisit ist vor anderthalb Jahren auf einem Weg an die Regierungsspitze gekommen, der in jeder parlamentarischen Demokratie durchaus üblich ist, durch das Aushandeln einer neuen Koalitionsregierung. Womit die Rothemden aber natürlich teilweise doch recht haben, ist, dass sie sagen, dass die zwei Vorgängerregierungen von Abhisit, das waren beides thaksinistische Regierungen, die seien eigentlich von einer Allianz von Adel, von Geldadel, von Aristokratie, von Royalisten und von Militär auf Biegen und Brechen aus dem Amt gedrückt worden. Und das ist nicht ganz falsch.
Die Protestaktionen der Opposition, die dauern nun schon seit fast einem Monat an und sie wollen noch nicht aufgeben. Kann ich daraus schließen, diese Opposition hat einen langen Atem?
Ja, es ist tatsächlich erstaunlich, wie lang der Atem offensichtlich ist. Also zumal, wenn man sich auch noch vor Augen hält, dass es im Moment in Bangkok tagsüber 38 und noch mehr Grad heiß wird, feucht heiß wird und dass es da sehr unangenehm sein muss, ja, auf Gehsteigen oder eben sogar direkt auf der Straße zu campieren. Auf der anderen Seite muss man sich auch vor Augen halten, dass zumindest teilweise da Geld mit im Spiel ist. Also ich will nicht bestreiten, dass viele von diesen Rothemden wirklich aus politischer Überzeugung da sind und gegen die Regierung demonstrieren. Aber man weiß auch, das ist erwiesen, dass viele von denen Geld bekommen. Da steckt Thaksin, der gestürzte Regierungschef, da steckt sein Clan, da stecken andere, eben reiche Thais dahinter, die ein Interesse daran haben, die jetzige Regierung zu stürzen und eben wieder eine Thaksinisten-Koalition an die Macht zu bringen.
Für wie groß schätzen Sie die Erfolgschancen ein dieser Rothemden?
Tatsächlich ist eben die Frage wirklich, wer hat den längeren Atem? Wenn es nicht jetzt, morgen oder übermorgen, in den nächsten paar Tagen zu einem Blutbad beispielsweise kommt, zu etwas Außerordentlichem, dann würde ich sagen, sind die Chancen eigentlich nicht sehr gut, weil Abhisit macht seine Sache an sich ziemlich gut. Die Wirtschaft entwickelt sich wieder, prosperiert wieder, es werden neue Arbeitsplätze geschaffen und Abhisit hat viele von diesen sozialpolitischen Rezepten, die der Thaksin, der Gestürzte, eingeführt hatte, hat er übernommen und sogar noch verbessert. Und ich glaube, langfristig könnten den Rothemden sogar die Fälle den Bach runterschwimmen.
Und wie groß ist die Gefahr, dass das Ganze eskaliert, dass es doch noch zu Gewalttätigkeiten kommt?
Diese Gefahr, die besteht tatsächlich und die nimmt natürlich eigentlich mit jedem Tag zu, weil die Rothemden, die können ja nun nicht mehr einfach abbrechen und sagen, so, wir gehen jetzt nach Hause, das war es, ohne etwas erreicht zu haben, weil da würden sie wahnsinnig Gesicht verlieren. Umgekehrt kann die Regierung auch nicht einfach auf die Forderungen der Rothemden eintreten. Man versucht halt, einen Kompromiss mit ihnen auszuhandeln und da kann es einfach immer sein, bei diesen Temperaturen, bei diesen riesigen Menschenmassen, die sich da ansammeln, dass etwas passiert, dass etwas aus dem Ruder läuft. Es hat auch in den letzten Tagen nachts immer wieder kleine Bombenattentate gegeben. Wenn nun zum Beispiel ein solches Attentat einmal tagsüber in der Nähe von diesen Menschenmassen verübt würde, das könnte dann eben sein, dass das den Gewaltausbruch auslöst. Und nach einem Gewaltausbruch, nach einem Militäreinsatz beispielsweise, das ist die Erfahrung aus Thailands Geschichte, dann muss jeweils die Regierung zurücktreten.
Auskünfte und Einschätzungen über die Lage in Thailand von Urs Morf. Zwischen Israel und den Palästinensern geht derzeit so gut wie gar nichts. Die Gespräche sind völlig festgefahren. Israel will nichts wissen von einem Stopp beim Siedlungsbau im Westjordanland und in Ostjerusalem. Und es hat damit gedroht, wieder in den Gazastreifen einzumarschieren. Zuvor war der Süden Israels aus dem Gazastreifen heraus mit Raketen radikaler Palästinenser beschossen worden. Die Lage der 1,5 Millionen Palästinenser im Gazastreifen ist nach wie vor prekär. 15 Monate nach dem Krieg lässt Israel immer noch kein Baumaterial für den Wiederaufbau hinein. Über die Lage im Gazastreifen hat sich Auslandredaktor Robert Stähli mit Omar Al-Majdalawi unterhalten. Er arbeitet in Gaza in einem von der Caritas Schweiz finanzierten Projekt, in welchem traumatisierte Kinder den Krieg zu verarbeiten lernen.
Omar Al-Majdalawi gehört zu den wenigen Privilegierten im Gazastreifen, die eine geregelte Arbeit haben und die, wenn auch mit Hindernissen, ins Ausland reisen können. Seine Analyse mag auf den ersten Blick erstaunen, wenn er sagt, dass die Lage unmittelbar nach dem Krieg vor 14 Monaten besser gewesen sei als heute.
The situation 14 months ago is better than the situation nowadays.
Al-Majdalawi führt dafür drei Gründe an.
We lost the international community attentions for Gaza. No one talk now about Gaza.
Die internationale Gemeinschaft habe sich von Gaza abgewandt. Niemand spreche mehr darüber.
The flood of the AIDS for the Palestinian population also is lost.
Auch die internationale Hilfe sei weitgehend versiegt.
The blockade is continue. The occupation is there. The siege is become more tight and the shortage of the...
Die Abriegelung des Gazastreifens gehe weiter. Die Belagerung sei noch enger geworden und auf den lokalen Märkten mangle es an allem.
Situation in Gaza Strip really it moves from bad to worse all the time.
Die Lage sei schon immer schlecht gewesen. Jetzt werde sie nur noch schlechter. Die Bevölkerung wisse, dass sich das kaum ändern werde, solange die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen regiere. Doch daraus schließen zu wollen, dass sich der Zorn der Bevölkerung über ihre Notlage an der Hamas entladen würde, sei falsch. Die Menschen wüssten sehr wohl, dass nicht die Hamas, sondern Israel dafür verantwortlich sei. Sie empfänden die Abriegelung als ungerechte Kollektivstrafe, denn man dürfe die Bevölkerung in Gaza nicht einfach mit der Hamas gleichsetzen.
This is a collective punishment. And I can tell you easily, when you are talking about the Gaza people are not Hamas.
Alle Menschen im Gazastreifen, so sagt Omar Al-Majdalawi, seien heute als Folge des Krieges oder der jahrelangen Abriegelung mehr oder weniger traumatisiert. Fachleute würden in einem solchen Falle raten, die Traumapatienten aus ihrem schwierigen Umfeld herauszulösen. Weil das aber im Falle von Gaza nicht möglich sei, versuchten Nichtregierungsorganisationen, den Menschen so gut wie möglich vor Ort zu helfen. Eines dieser Projekte trägt den Namen «Kinder verarbeiten den Krieg». Dabei zeigen Psychologen und Sozialarbeiterinnen, wie Kinder zusammen mit Eltern und Angehörigen mit den Schrecken des Krieges und den Folgen der Blockade umgehen lernen. Diese Auseinandersetzung geschieht im Gespräch mit Spielen, Zeichnen oder kleinen Theaterstücken. Mit kleinen Festen an Feier- und Geburtstagen soll den Kindern wieder Lebensfreude zurückgegeben werden. Al-Majdalawi stellt mit einigem Stolz fest, dass die Therapie ankommt. Er illustriert dies anhand von Bildern. Unmittelbar nach dem Krieg zeichneten Kinder Panzer, Raketen, Flugzeuge und Bomben. Heute fände man auf Zeichnungen wieder Bäume und Blumen.
We have gotten a lot of success stories, you know, from the families and from the schools.
Es gebe weitere ermutigende Resultate, zum Beispiel, dass auch die Gewalt in den Schulen oder Familien abnehme, sagt Al-Majdalawi. Doch dann schränkt er gleich wieder ein. Nur eine sehr kleine Minderheit der 800.000 Kinder komme in den Genuss solcher Programme. Die große Mehrheit werde mit ihren Ängsten und Traumata allein gelassen. Und auch bei jenen wenigen Tausenden, welche therapiert würden, sei keineswegs sicher, dass der jetzige Erfolg auch wirklich nachhaltig sei. Denn das Umfeld, in welchem die Kinder aufwachsen würden, sei immer noch gleich schlecht.
Another challenge is the continuous of aggression and continuous of conflict and continuous of shelling. So nothing change.
Wenn die Abriegelung und ständigen Scharmützel weitergingen, seien alle Bemühungen umsonst, sagt Al-Majdalawi. Man dürfe sich dann nicht wundern, wenn die heutigen Kinder in ein paar Jahren als Jugendliche zu Gewalt greifen würden.
Wie umgehen mit Kriegstraumata? Das war ein Bericht von Robert Stähli. Weiter jetzt mit Kurt Marti. Der Berner Schriftsteller und Theologe hat nicht nur die Dialektlyrik revolutioniert. Er war und ist immer noch auch ein politischer Mensch. Mehr als 4 Jahrzehnte lang hat er das Zeitgeschehen kommentiert. In Kolumnen, die jetzt alle zusammen in einem Buch erschienen sind. Felix Schneider hat es sich angeschaut und mit Kurt Marti gesprochen.
252 Kolumnen hat Kurt Marti in der Zeit von 1964 bis 2007 für die Zeitschrift Reformatio geschrieben. Das sind 252 Momentaufnahmen mit Tiefenschärfe und Weitblick. Ein Beispiel. Im Jahre 2000 hegt er den Verdacht:
Die Leitung der Post verstehe ihre Aufgabe jetzt eher als eine Art Sterbebegleitung, Sterbehilfe sogar. Es war unsere Post, unsere Bahn. Wird ein Schwinden dieser Identifikation, erst recht eine Privatisierung der nationalen Dienste, den Zusammenhalt des Landes gefährden? Kurzfristig wohl kaum. Auf längere Sicht jedoch könnte sie ein Symptom sein eines sich lockernden Zusammenhalts, einer schleichenden Auflösung. Na und? Nichts lebt ewig, auch die Schweiz nicht. Schade, wär's dennoch.
Als die Idee aufkam, alle seine Kolumnen zu sammeln und herauszugeben, reagierte der 89-jährige Autor nicht eben begeistert.
Ich war sehr skeptisch und habe gesagt, ja, das kann man doch nicht. Ein solches Buch mit so viel Text, auch weiß ich ja gar nicht, was ich geschrieben habe vor 40, 50 Jahren. Und hatte Angst, da kommen Texte dann zum Vorschein, für die ich mich schämen muss oder mit denen ich mich blamiere hinterher, nicht?
Trotz seiner Ängste gab Marti den Herausgebern Hector Leibundgut, Klaus Bäumlin und Bernhard Schlurp grünes Licht. Nun ist das Buch erschienen. Ein Band, 1500 Seiten, schwarz gebunden wie ein Brevier, grafisch wunderschön und übersichtlich gestaltet. Ein Ziegelstein, der den Autor in eine sonderbare Lage bringt. Da fällt ihm vom Himmel ein Hauptwerk, das die Proportionen seines Gesamtwerks völlig verändert. Ein Buch, das 7-mal so dick ist wie seine Prosabände und Tagebücher. Ein Buch, das er als Buch gar nicht gemacht hat, obwohl er natürlich jede Zeile darin geschrieben hat.
Als ich sie in den Händen hatte, war ich beruhigt und befriedigt. Jetzt glaube ich eigentlich nicht, dass ich mich sehr blamiert habe.
Wirklich nicht. Keine Zeile, die er zurücknehmen müsste. Ihm gelang beispielsweise das Kunststück, dem hysterischen Antikommunismus seiner Zeit entgegenzutreten, ohne die Brutalitäten der Sowjetunion und Chinas zu beschönigen oder zu beschweigen. Was wir hier in den Händen halten, ist ein Schatz. Ein Riesenpanorama der Schweiz, ihrer Politik, ihrer Gesellschaft, ihrer Literatur. Eine einmalige Vergegenwärtigung der letzten 45 Jahre, aus dem jeweiligen Moment heraus geschrieben, aber mit dem Blick aufs Wesentliche, vielstimmig, unterhaltsam, getragen von einem unglaublich breiten Interesse. Den roten Faden durch Kurt Martis Themenfülle definiert einer der Herausgeber, Hector Leibundgut, so.
Bei ihm ist es immer ein Interesse an Freiheit, ob das nun in der Literatur ist, Interesse an neuen Formen, aber es ist auch ein Interesse an politischer Freiheit, an einer Freiheit von ideologischen, kirchlichen, politischen Zwängen, die die Leute unnötig einschränken in der Wahrnehmung ihrer Möglichkeiten, Freiheit in der Politik, die darauf hinausgeht, dass die Menschen befähigt werden, sich in ihre eigenen Angelegenheiten einzumischen.
Ebenso charakteristisch ist die Sensibilität für Sprache. Tat, Ort, Wort heißt zum Beispiel eine Kolumne. Zitat:
Sicher ist, das Böse wurzelt nicht in der Natur, sondern in der menschlichen Sprache.
Und Marti ist Demokrat, auch in seinem Stil. Er schließt die Lesenden niemals aus. Und er engagiert sich. Auch das charakterisiert ihn.
Ja, deswegen habe ich ja auch geschrieben, weil es mich wirklich beschäftigt hat. Und zwar über längere Zeit hin, also nicht einfach nur eine Woche.
Das war Kurt Marti. Sein Buch heißt Notizen und Details 1964 bis 2007 und es ist im Theologischen Verlag Zürich erschienen. Das war's vom Echo der Zeit. Diese Sendung ist ab 19 Uhr auch als Podcast zu haben im Internet unter drs.ch. Um 19 Uhr dann auch die aufdatierte Zweitausgabe auf DRS 2, DRS 4 News und der Musikwelle. Verantwortlich für das heutige Echo der Zeit war Marcel Jecke, für die Nachrichten Jan Grüebler, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.